Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Welche Multiple-Sklerose-Medikamente dürfen eigentlich in der Schwangerschaft eingesetzt werden? Dazu gibt es eine neue Studie und wir haben mit einer der Autorinnen gesprochen.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen könnt ihr jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh hören, wenn ihr wollt und so früh aus dem Bett müsst, was ihr ja vermutlich tut. Das Ganze dauert kompakte 10 Minuten, dann wisst ihr Bescheid. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Mitglied der Chefredaktion der Apothekenumschau. Stehe hier viel zu früh am Montagmorgen, es ist der 27. Januar 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Es geht also um die Multiple Sklerose-Therapie in der Schwangerschaft. Dazu ist gerade im Lancet Regional Health eine neue Studie aus Deutschland erschienen. Eine der Studienautorinnen, genauer gesagt die Letztautorin, ist Kerstin Hellwig. Sie ist Neurologin am St. Joseph Hospital in Bochum und sie leitet dort das Multiple Sklerose- und Kinderwunschregister-Team. Und als solches Mitglied dieses Teams kümmert sie sich eben auch Tag ein, Tag aus um genau das Thema, um das sich die Studie dreht. Mein Vorschlag ist, ihr holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. In den letzten 2-3 Jahrzehnten, da hat sich so einiges getan bei der Therapie der multiplen Sklerose. Unter anderem gibt es eine Vielzahl von neuen Medikamenten. Und das Problem ist, dass es für viele davon keine wirklich guten, ausführlichen Sicherheitsdaten darüber gibt, was eigentlich mit dem ungeborenen Kind während der Schwangerschaft passiert, wenn die Mutter als Multiple Sklerose-Patientin bestimmte Medikamente einnimmt. Und das Ganze, obwohl bekanntermaßen die Multiple Sklerose mehrheitlich bei Frauen, die Kinder kriegen können, während dieser Lebensphase erstmals diagnostiziert wird. Und dank der neuen Therapien kann man viele der Einschränkungen bei der Multiplen Sklerose ja Gott sei Dank weiter und weiter hinauszögern. Und dadurch kommt das Thema Kinderwunsch erfreulicherweise bei vielen dieser Frauen viel stärker in den Vordergrund, als das früher nach einer solchen Multiple Sklerose-Diagnose möglicherweise der Fall gewesen ist. Kerstin Hellwig sagt dazu im Gespräch mit Ne Dosis Wissen, dass man früher einfach Schwangerschaft und Stillzeit ausgeklammert hat. Beim Kinderwunsch hat man schlicht gesagt, Leute, ihr müsst alle Medikamente absetzen und stillen dürft ihr mit den Medikamenten sowieso nicht. Aber das ist keine moderne Medizin. Sie sagt, moderne Medizin machen wir, wenn wir die Frauen auch in der Schwangerschaft sicher behandeln können, sofern das nötig ist. Und um Daten zu bekommen, damit man das Risiko für Schäden beim ungeborenen Kind während der Schwangerschaft einschätzen kann, muss man rund 1000 Schwangerschaften unter Therapie mit einem Medikament untersucht haben. Diese Daten gibt's aber bisher nur für schon lange bekannte Medikamente, die eingesetzt werden bei Multiple Sklerose, also zum Beispiel Interferon-Beta-Formulierungen oder Glatiramer-Acetat. Ansonsten fehlen die Daten. Man hat zum Beispiel keine Daten für Fumarate, bei denen man aber davon ausgeht, dass sie keine fötalen Schäden verursachen. Anders ist das bei den sogenannten S1P-Rezeptormodulatoren, Teriflunomid und Cladribin. Die sind in der Schwangerschaft kontraindiziert, weil sie ein potenzielles teratogenes Risiko bergen, auch wenn das Risiko nicht bewiesen ist. Was man auch noch vermeiden sollte während der Schwangerschaft, ist der Antikörper Alemtuzumab, für den ebenfalls keine Daten zur Sicherheit vorliegen in ausreichender Quantität. Was macht man also während der Schwangerschaft? Man setzt typischerweise Medikamente ein, die man gut kennt. Natalizumab, Anti-CD20-Antikörper und Ofatumumab. Die können eingesetzt werden. Zumindest für das Natalizumab hat die EMA kein erhöhtes teratogenes Risiko im ersten Schwangerschaftstrimester festgestellt. Und das Ganze war die Motivation für das Team an der Ruhr-Universität Bochum rund um Kerstin Hellwig, Daten zu sammeln bei exponierten Schwangerschaften, also Frauen, die Multiple Sklerose haben, therapiert worden sind oder therapiert werden und schwanger geworden sind. Das Ganze ist im deutschen Multiple Sklerose und Kinderwunschregister geschehen und darum dreht sich die Studie. Die ist, wie gesagt, in The Lancet Regional Health erschienen und wir verlinken die natürlich in den Shownotes. Analysiert worden sind Daten von 2006 bis 2023. Die Frauen melden sich in diesem Register freiwillig an. Das heißt, auch viele erst, wenn die Schwangerschaft schon festgestellt worden ist. Das wird später noch wichtig. Eine Voraussetzung ist unter anderem, dass Daten zur Therapie und der Zeitpunkt der letzten Periode bekannt sein müssen. Registriert worden sind da fast 2900 Frauen mit der vorgeburtlichen Exposition durch die Multiple Sklerose-Therapie. Verglichen hat man deren Daten dann mit Daten von 840 Patientinnen, die auch in dem Register zu finden sind, die auch an Multipler Sklerose leiden, aber die nicht während der Schwangerschaft therapiert worden sind. Und dann sind noch Daten herangezogen worden von schwangeren Frauen, die nicht an einer Multiplen Sklerose gelitten haben. Die Daten kommen dann logischerweise aus anderen Registern. Im Ergebnis ist bei 78%, also 2260 Frauen, die Multiple Sklerose-Therapie in den ersten Wochen der Schwangerschaft abgebrochen worden. Median nach 7,5 Wochen. Beim Rest ist die Behandlung fortgesetzt worden bei 337 Frauen bis zur Geburt. Darunter waren Frauen, die Interferon Beta und Glatiramer-Acetat bekommen haben, auch solche, die Natalizumab und Anti-CD20-Wirkstoffe bekommen haben gegen die Multiple Sklerose. Eine Folge, die man bei der Immuntherapie fürchtet, sind Infektionen. Die waren mit 1,5% erstaunlich selten. Die steigen an bei den Fumaraten auf fast 3% und bei Alemtuzumab auf 9%. Aber viele der Patientinnen haben auch vorsorglich Antibiotikaprophylaxe betrieben, insbesondere wenn sie Natalizumab und CD10-Antikörper bekommen haben, weil die stark immunsuppressiv wirken. Was sich nicht erhöht hat, war die Zahl der Fehlgeburten. Die lag bei 8%. Im Gegenteil, die Rate war sogar niedriger als üblich allgemein bei Schwangerschaften. Da liegt sie nämlich statt bei 8% bei 12-15% und sehr viel niedriger als bei allgemein Schwangeren mit Multipler Sklerose. Da liegt die Rate bei 11-27%. Aber jetzt muss man aufpassen, denn die Daten sind verzerrt. Viele der Frauen in diesem Register sind erst nach vielen Schwangerschaftswochen in dem Register aufgenommen worden. Und die meisten Aborte bei Schwangerschaften passieren in den ersten Schwangerschaftswochen. Wenn man jetzt die Subanalyse der Frauen anschaut, die sich vor der 5. Woche angemeldet hatten in dem Register, dann lag die Fehlgeburtenrate bei 20%. Und das ist dann deutlich näher an den Zahlen für Frauen mit Multipler Sklerose, 27%, und über der allgemeinen Rate, 12-15%. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Ein sehr wichtiges Ergebnis dreht sich um die Rate der schweren Fehlbildungen, denn das wäre ja der Hinweis auf eine mögliche teratogene Wirkung der Medikamente. Die ist aber bei den exponierten Kindern und den nicht exponierten ungefähr gleich, bei 3,8 und 3,6%. Etwas höher als in der Allgemeinbevölkerung, da liegt sie laut Eurocard-Datenbank bei 2,8%. Die höchste Fehlbildungsrate gibt es mit 12% bei Teriflunomid. Und Teriflunomid gehört zu den in der Schwangerschaft kontraindizierten Substanzen. Bei den Kindern, die Alemtuzumab ausgesetzt waren, gab es bei 2 von 19 Kindern Fehlbildungen. Alemtuzumab ist in der Schwangerschaft nicht kontraindiziert. Die Teratogenität, die ist auch bisher nicht nachgewiesen und sie ist auch biologisch wenig plausibel. In der Summe gibt es aber immer noch zu wenig Fälle, um die teratogene Wirkung von Alemtuzumab oder Teriflunomid beurteilen zu können. Das Gleiche gilt auch für die S1P-Modulatoren. Da ändert auch die aktuelle Studie nichts dran. Wenn man jetzt weggeht von der frühen Schwangerschaftsphase, wo das normalerweise heißt, wenn etwas teratogen oder toxisch ist, dass es zum Abort kommt, und in die spätere Schwangerschaftsphase geht, dann ist das Resultat von toxischen Schäden häufig ein vermindertes Geburtsgewicht. Das heißt dann Small for Gestational Age, also Kinder und Neugeborene, die für das Gestationsalter zu klein sind. In der Studie fällt ein geringeres Gewicht auf bei den S1P-Rezeptoragonisten und bei Natalizumab. Und zwar, wenn es im dritten Trimenon eingesetzt worden ist. Und der Anteil der Kinder, die als Neugeborene dann zu klein sind, der ist bei den S1P-Rezeptoragonisten schon deutlich erhöht, um 65%, und bei den CD20-Antikörpern ausgesetzten Kindern um 54%. Das sind jeweils Ergebnisse, die schon statistisch signifikant sind. In der Summe, und das ist dann wieder so einordnend, sind fast 19% der Kinder, die irgendeine Therapie der Mutter mitbekommen haben, zu klein für das Gestationsalter, aber auch 17,5% der nicht exponierten Kinder. Der Durchschnitt der Neugeborenen in Deutschland liegt bei 10%. Also das heißt, es ist deutlich erhöht sowohl bei den Kindern der Multiple Sklerose-Patientinnen, die Therapeutika bekommen haben, als auch bei denen, die keine bekommen haben. Und das ist im Vergleich zu den Frauen und Kindern deutlich erhöht, die mit der Multiplen Sklerose gar nichts am Hut haben. Das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Das heißt nämlich, dass die wahrscheinliche Störung für das Wachstum nicht so sehr von den Medikamenten kommt, die da eingesetzt werden, sondern von der Krankheit selbst. Wir wollten von Kerstin Hellwig wissen, wie sie denn jetzt ihre eigenen Ergebnisse einordnet. Und das ist natürlich ein heftiger Bias, aber uns interessiert da, wie sie sich jetzt verortet mit den Studiendaten in der Gesamtheit dessen, was die Evidenz bisher leisten kann. Sie sagt, es führt einfach kein Weg daran vorbei, dass pro Medikament 1000 Schwangerschaften analysiert werden müssen, um zu wasserdichten Ergebnissen für die einzelnen Wirkstoffe zu kommen. Das Fazit der Studie ist für sie trotzdem positiv, denn die Daten bestätigen, dass IFN-Beta und Glatiramer-Acetat sichere Behandlungsoptionen in der frühen Schwangerschaft sind. Sie sagt weiter, dass die Fumarate in der Frühschwangerschaft eine Behandlungsoption sein können, obwohl die Zahl der Infektionen, der schweren Infektionen, unerwarteterweise erhöht ist. Das muss weiter untersucht werden, sagt sie selbst. Und schließlich sagt sie, dass bei einer hohen Krankheitsaktivität Natalizumab und CD20-Antikörper eingesetzt werden können. Man sollte dann aber die Blutauffälligkeiten kontrollieren. Was man nicht einsetzen sollte aus ihrer Sicht, sind die S1P-Modulatoren wegen des erhöhten Risikos, dass das Kind dann zu klein für das Gestationsalter auf die Welt kommt, und auch wegen des erhöhten Risikos schwerer Fehlbildungen. Und außerdem sollte man das Medikament Clatribin nicht einsetzen. Da gilt es weiterhin, die Frauen müssen verhüten, sicher verhüten, bis zu 6 Monate nach der letzten Dosis. Soweit Kerstin Hellwig über ihre eigenen Studiendaten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Wenn euch das heutige Thema interessiert und ihr Patientinnen und Patienten betreut, die das auch interessiert, dann gibt es einen Hinweis. Von uns gibt es auch das Portal Kinderwunsch.doc. Das richtet sich an Frauen, die schwanger werden wollen. Da haben unsere Kolleginnen alle Informationen rund um die Emotionen beim Thema Kinderwunsch, die Fruchtbarkeit von Frau und Mann, die Frage, was Lebensstil und eigene Gesundheit mit dem Thema zu tun haben, zusammengetragen. Natürlich gibt es auch Informationen zur Behandlung. Das kann für Patientinnen und Patienten von euch spannend sein oder vielleicht auch für euch selbst. Ihr findet die Informationen kostenfrei unter kinderwunsch-doc.de. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.